Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent.
Wir haben nochmal richtig Gas gegeben bei der letzten Challenge, aber mal abgesehen von dieser, denn die war schon ziemlich cool, was war denn noch so richtig nice Challenges, die ihr gemacht habt?
4 Influencerinnen und Influencer fahren durch Deutschland und erkunden die Bundeswehr. Sie gehen tauchen, sie fliegen im Kampfjet mit, sie begleiten Gebirgsaufklärer, tragen Tarnfleck und sagen Sätze, wie sie eben Menschen aus der Gen Z sagen.
Das war auch richtig nice. Das Wasser war zwar ein bisschen kalt, aber es war cool.
Was mir auch noch sehr, sehr gut gefallen hat, war, als ich in der Panzerhaubitze 2000 gesessen bin.
Leon, all das kann man auf den Social-Media-Kanälen der Bundeswehr sehen. Was hast du gedacht, als du dich das erste Mal in diese Welt begeben hast?
Was für ein professioneller Auftritt. Professionell für die Gen Z, professionell auch für die Bundeswehr aus einer Recruiting-Perspektive. Der Auftritt ist total einheitlich, er ist durchdacht, er folgt einem klaren Storytelling, das für die Gen Z funktioniert. Und das führt aber auch dazu, dass ich wirklich einige Störelemente hatte, wo ich mich gewundert habe. Es gibt da regelmäßig Videos, wo Soldatinnen und Soldaten Fragen der jungen Menschen beantworten. Und das sind dann auch Fragen wie 4-Tage-Woche. Durchaus denkbar, sagt eine Soldatin. Sind Piercings okay? Kein Problem. Und Schminken? Gar kein Problem. Was die Bundeswehr damit bezweckt, ist ziemlich klar. Es geht darum, junge Leute zu rekrutieren, denn sie braucht neue Soldatinnen und Soldaten. Und wo sollte sie das besser machen als dort, wo die jungen Leute unterwegs sind, auf TikTok eben.
Wie wirbt die Bundeswehr um Nachwuchs, wenn sie nicht durch eine Wehrpflicht sowieso immer Nachschub bekommt? Wie macht man einen Job schmackhaft, bei dem der Tod zur Stellenbeschreibung gehört? Und reicht diese Freiwilligkeit am Ende überhaupt oder braucht Deutschland doch wieder eine Wehrpflicht? Darüber spreche ich heute mit Leon Igel, Redaktor bei NZZ Pro. Ich bin Dominik Schottner, herzlich willkommen.
Warum ich Wehrdienst mache?
Ich finde, manchmal vergessen wir, wie gut es uns eigentlich geht.
Ein Dach Leon, über dem Kopf zu haben, was haben wir da gehört?
Wir haben dem offiziellen Bundeswehrkanal auf TikTok zugehört und was wir gehört haben, war ein ganz klassischer Teil einer Kampagne für den neuen Wehrdienst. Und die Bundeswehr spricht hier eben ganz typisch die jungen Leute an, also beziehungsweise die Gen Z. Wir wissen, der Gen Z ist weniger Geld wichtig, also Gehalt ist weniger wichtig, Karriere ist weniger wichtig als früheren Generationen, aber ihnen sind Werte enorm wichtig, Verantwortung, Gemeinschaft. Sie suchen nach dem Sinn ihres Handelns und all das spricht die Bundeswehr in ihrem Kanal generell, aber auch in diesem Video an. Über Krieg oder Gefahr oder Tod wurde hier kein Wort verloren.
Das ist also die offizielle Seite. Jetzt gibt es aber auch quasi private Bundeswehrprofile von Soldatinnen und Soldaten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Die Zweimannstube mit Josh und Emre.
Das war ein Soldat, der sich Cinematic Sergeant nennt, ein Panzerkommandant, 475.000 Followerinnen und Follower hat er, offiziell ein Privatkanal. Aber Leon, wer ihn interviewen will, der muss zuerst die Pressestelle der Bundeswehr fragen. Wo ist da die Grenze zwischen privat und offiziell?
Wir sind da mitten in einer Grauzone, aber de facto ist das keine Überraschung, denn wer über seinen Arbeitgeber spricht und Bilder seines Arbeitgebers verbreitet, der ist auch im zivilen Bereich natürlich irgendwie zwischen den Stühlen. Cinematic Sergeant ist auf seinen Social-Media-Kanälen offiziell eine Privatperson. Faktisch ist er aber Botschafter der Bundeswehr. Und genau das möchte die Bundeswehr auch. Sie hat 2019 eine Social-Media-Guideline veröffentlicht, die das bewusst so anlegt. Sie schreibt dort, der Dienst soll authentisch, stolz und mit Freude präsentiert werden. Und die Bundeswehr ermutigt dann auch gleichzeitig ihre Soldatinnen und Soldaten, auf Social Media aktiv zu sein. Was sie davon will, ist natürlich total offensichtlich. Social Media ist enorm authentisch und wenn die Soldatinnen und Soldaten direkt von sich aus ihrem Erleben heraus posten, ist es etwas, das ein offizieller Kanal nicht liefern kann.
Leon, das ist das, was die Bundeswehr anbieten kann, Kameradschaft. Aber laut deiner Recherche wissen das die wenigsten. Seit dem Ende der Wehrpflicht 2011 hat die Bundeswehr im Schnitt 51.200 Bewerbungen pro Jahr, was insgesamt zu wenig ist für das, was eigentlich gebraucht wird. Was sind die Gründe dafür?
Wenn wir uns fragen, warum die Bundeswehr zu wenig Bewerber hatte, können wir das ganz einfach gesamtgesellschaftlich beantworten. Und die Bundeswehr steht da eben vor den gleichen Problemen wie jeder andere Arbeitgeber auch. Geburtenschwache Jahrgänge, Fachkräftemangel und daraus folgend gestiegene Ansprüche der Gen Z. Für die Bundeswehr kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass 2011 die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Das heißt, wir haben heute eine Generation, die sich niemals mit Krieg auseinandersetzen musste, die sich niemals mit der Wehrpflicht auseinandersetzen musste. Krieg war stets einfach nur ein Kapitel im Geschichtsbuch und das ändert sich jetzt.
Weiß man denn was über die Bewerberinnen und Bewerber, die da jedes Jahr zur Bundeswehr kommen?
Das ist natürlich auch was, mit dem sich die Bundeswehr beschäftigt. Sie hat eigene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Martin Elbe, das ist ein Militärsoziologe, hat deswegen 2022 eine Studie durchgeführt bei den Bewerberinnen und Bewerber der Bundeswehr. Und sein Fazit ist eigentlich, dass sich die jungen Menschen, die sich bei der Bundeswehr bewerben, sich kaum von ihren Altersgenossen unterscheiden. Also die suchen Sinn, sie arbeiten gerne im Team, sie wollen neue Dinge lernen. Und da sagt Martin Elbe, genau das ist eigentlich das, was die Bundeswehr anbieten kann. Das wissen nur leider die wenigsten.
Ich weiß noch, als ich zum Wehrdienst hätte gehen sollen, war das eher ein No-Go, was natürlich mit der Geschichte Deutschlands zu tun hatte. Ist das heute immer noch so?
Ich würde auf jeden Fall ja sagen, alle Militärischen haftet in Deutschland Zweifelhaftes an. Die Gründe sind ganz klar die Geschichte und mit diesem strukturellen Erbe muss die Bundeswehr umgehen und sie tut es auch und zwar schon seit ihrer Gründung. Die Bundeswehr hat den sogenannten Staatsbürger in Uniform erfunden. Der Soldat soll also nicht blind Befehlen folgen, sondern ethisch reflektieren, was er tut und er soll vor allem der Demokratie dienen. Und die Bundeswehr hat eben immer weiter gemacht, um sich zu modernisieren, um zu reflektieren, um zu zeigen, dass sie eben keine Nachfolgearmee der Wehrmacht ist, im Gegenteil. Ich denke zum Beispiel an Ursula von der Leyen, die in den 2010er Jahren als Ziel gesetzt hat, die Bundeswehr familienfreundlich zu machen, also eben Beruf, Soldaten sein und Familienpflicht in Einklang zu bringen. Es gibt viele weitere Beispiele. Das Interessante ist nun aber, dass das in der Gesellschaft nie wirklich angekommen ist.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um Ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Die deutsche Bundeswehr kämpft mit Nachwuchsproblemen. Seit Januar 2026 bekommen alle 18-jährigen Deutschen jetzt einen Fragebogen. Die Männer müssen beantworten, die Frauen können es tun. Das Ganze ist ein politischer Kompromiss. Die CDU wollte eigentlich zur Wehrpflicht zurück. Die SPD hat das Ganze mehr oder weniger blockiert. Leon, ist das jetzt ein Einberufungsbefehl in Zeitlupe oder ist es am Ende doch nur ein Brief?
Wenn wir jetzt rein praktisch denken, heißt dieser Brief vor allem erst einmal, dass die Menschen, die ihn bekommen, also alle 18-Jährigen, sich ganz zwangsläufig mit der Bundeswehr auseinandersetzen müssen und damit quasi mehr Bewusstsein für die Bundeswehr, für deren Aufgaben und deren Sinn und Zweck gestreut wird. Gleichzeitig können wir uns natürlich fragen, ist das genug? Funktioniert das? Und da möchte ich jetzt wieder auf den Militärsoziologen Martin Elbe verweisen, mit dem ich ja gesprochen habe. Er ist eher skeptisch, dass dieser Brief ausreicht, denn er sagt, der Dienst bei der Bundeswehr muss auch attraktiver werden.
Was stellt er sich da vor?
Elbe verweist da vor allem auf die zeitliche Befristung. Wer heute zur Bundeswehr geht, muss vorher festlegen, wie lange er bleiben will. Das können bis zu 17 Jahre sein.
Ui.
Ui, ja. Das ist schon immer Ui gewesen und heute mit Blick auf die Gen Z funktioniert das immer weniger, weil wir wissen, dass wir uns alle eigentlich viel weniger gerne festlegen. Und Elbe sagt jetzt ja, lass uns doch diese Befristung abschaffen. Die Bundeswehr ist dann wie ein normaler Arbeitgeber, was sie ja eigentlich sein möchte. Und Elbe sagt auch, das muss ja gar nichts Schlechtes sein, denn wenn die Menschen kündigen können, wie sie wollen, macht das den Job ja attraktiver. Und wenn ich weiß, ich muss mich nicht hier für 17 Jahre entscheiden, dann fällt die Entscheidung auch wirklich viel weniger absolut aus.
Und dann bleibe ich vielleicht aber auch am Ende 17 Jahre, weil ich nicht dazu verpflichtet werde, sondern weil ich vielleicht das aus freiwilligen Stücken mache.
Ja, ganz genau. Also das ist auch eine Erfahrung, die ja jeder normale Arbeitnehmer und Arbeitgeber machen kann. Also wo es gut ist, wo ich gut aufgehoben bin, da bleibe ich.
Dazu gehört aber ja auch, dass man einen attraktiven Arbeitsplatz hat. Und das ist bei der Bundeswehr zu einem Großteil eben auch die Kaserne. Unser Kollege Armin Arbeiter hat für die NZZ sich mal den Zustand der deutschen Kasernen angeschaut. Und da kann man, glaube ich, so sagen, der ist nicht so gut.
Ja? Der ist ausbaufähig.
Der ist ja ausbaufähig, auf jeden Fall. Wer bewirbt sich denn freiwillig für ausbaufähige Arbeitsplätze?
Ich würde das ein bisschen anders formulieren. Also ausbaufähig, es wird ja gerade ausgebaut. Die Probleme sind ja jetzt bekannt. Die Probleme sind der Bundeswehr bekannt und sie geht sie an. Bis in die 2040er ist ein Investitionsbedarf von 67 Milliarden Euro berechnet worden. Etwa rund 8.000 Bauvorhaben sind geplant. Es sollen 60.000 zusätzliche Bettenplätze errichtet werden, um natürlich den geplanten Aufwuchs der Bundeswehr um 75.000 Mann auf 260.000 zu ermöglichen. Und ich würde sagen, schon sieht das ganz anders aus. Die Bundeswehr ist also eine Armee, die jetzt wächst und in der etwas passiert. Jetzt können wir uns natürlich fragen, warum dauert das denn so lange? Und da auch gibt es viele Antworten. Und eine Antwort liegt gar nicht unbedingt direkt bei der Bundeswehr, sondern wieder in der Gesamtgesellschaft. Und ich benutze mal wieder das Wort Fachkräftemangel, Personalmangel. Also wenn in der Landesbauverwaltung Menschen fehlen, dann kann niemand die Bundeswehrbauprojekte genehmigen. Wenn Bauarbeiter fehlen, kann auch niemand die Kasernen bauen. Also das heißt, wir sehen hier, wie alles in der Gesellschaft, es ist irgendwie verbunden. Das eine hängt mit dem anderen zusammen.
Wie viele Soldatinnen und Soldaten brauchen wir dann? Und mit welchen Qualifikationen? Unsere Ambition ist und muss sein, das ist auch die Ansage des Bundeskanzlers und auch meine eigene, stärkste konventionelle Armee in Europa zu sein.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius war das von der SPD. Er hat erstmals in der Geschichte der Bundeswehr eine Militärstrategie vorgestellt. Und die Kernbotschaft ist, dass die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas werden soll. Natürlich mit allerhand modernen Waffen, mit, wir haben es gehört, neuen Kasernen, aber auch mit ganz viel neuem Personal. Leon, wie weit ist man denn da bei der Rekrutierung des neuen Personals?
Wenn wir auf die Rekrutierung schauen, können wir eigentlich sagen, dass es aktuell ziemlich gut läuft. Im vergangenen Jahr sind die Bewerberzahlen um 9% gestiegen auf 56.000 und damit kann die Bundeswehr vorerst ihre Stellen besetzen. Wenn wir jetzt aber schauen, was passiert denn mit den jungen Menschen, die dann zur Bundeswehr kommen, dann können wir sagen, da sehen wir vielleicht ein kleines Problem, denn die Abbruchquoten sind relativ hoch. Also etwa, ich glaube, 20% der Menschen, die kommen, verlassen die Bundeswehr auch schnell wieder. Und da müsste man natürlich ansetzen. Es gibt deswegen jetzt auch den Plan, schon einfach mehr auszubilden, als man eigentlich braucht, um dann am Ende genug zu haben. Bisschen wie Overbooking im Flugzeug.
Und was ist, wenn man dieses Ziel trotz Overbooking, wie du es gerade genannt hast, nicht erreicht? Ist dann die Wehrpflicht wieder ein Thema?
Ja, das ist natürlich das, worüber jetzt in Deutschland niemand so richtig reden will von den Verantwortungsträgern. Das wäre dann tatsächlich die Konsequenz. Aus nachvollziehbaren Gründen haben damit viele in Hadern. Und die Bundeswehr versucht es daher mit Freiwilligkeit.
Du warst zuletzt auch auf einer Berufsorientierungsmesse, wo die Bundeswehr als potenzieller Arbeitgeber auch auftritt. Was hast du da beobachtet?
Ich habe mit vielen der anwesenden Offiziere und Feldwebel gesprochen und ich habe natürlich auch mit vielen jungen Menschen gesprochen und ich habe eine grundsätzliche Offenheit gegenüber der Bundeswehr wahrgenommen. Für viele erschien die Bundeswehr als attraktiver Arbeitgeber und die jungen Menschen waren gleichzeitig kritisch, skeptisch, aber auch reflektiert der Möglichkeit des Sterbens gegenüber, beziehungsweise ein bisschen abgeschwächt der Möglichkeit des Kriegseinsatzes.
Und was haben dir deine Gesprächspartner darüber gesagt, ob diese Image-Kampagne schon irgendwie verfangen hat? Also merken die schon eine Veränderung in der Gesellschaft oder ist eigentlich die Haltung immer noch eine ähnliche wie vor 10, 20, 30 Jahren?
Es ist ja nicht nur eine Image-Kampagne. Die Debatte ist jetzt total virulent. Also und in der gesamten deutschen Gesellschaft verändert sich total etwas. Also ich habe mit einem Offizier gesprochen, er hieß Ben und er hat erzählt, er wurde früher, wenn er in Uniform am Bahnhof war, manchmal bespuckt. Und jetzt hat er mir erzählt, auf dem Weg nach Offenburg,
da hat
zu der Messe, genau, hat ihm jemand im Zug gesagt, vielen Dank für Ihren Dienst. Und ich glaube, das beschreibt ziemlich gut, was wir gerade beobachten können in Deutschland.
Leon Igel, vielen herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Das war der Akzent mit Pro-Redaktor Leon Igel. Morgen kommt wegen des Feiertags keine Akzentfolge. Dafür geht's am Samstag aber nach London. Unser Korrespondent David Ziegner hat dort der Gentrifizierung nachgespürt. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Ciao.